Ja, der heutige Sonntag im Kirchenjahr, der hat einen nicht ganz einfachen Namen. Und zwar trägt er den Namen Septuagesime. Septuagesime. Das müsst ihr euch jetzt nicht unbedingt merken. Der Sonntag Septuagesime, der läutet die Vorfastenzeit ein. Also ihr merkt, wir kommen da schon langsam in Richtung Ostern. Der Sonntag Septuagesime, der läutet die Vorfastenzeit ein und es geht an diesem Sonntag so ein wenig um die Themen Lohn und Gnade. Und wir haben es schon gehört, wir haben jetzt in der Predigt heute das Thema die Berufung von Matthäus und dann auch noch, was danach kam. Im Predigttext wird uns diese Berufungssituation geschildert. Andrea hat es schon angedeutet, das ist eine ziemlich kurze Sache, folge mir nach und dann folgt er auch schon nach. Und wir lesen dann auch noch, wie ziemlich sicher am Abend Jesus und seine Jünger bei Matthäus zu Hause waren zum Abendessen und da kamen dann doch noch weitere Menschen dazu, andere Zöllner und andere Sünder, heißt es in der Bibel. Ja, und die geistliche Elite zur Zeit von Jesus, die sind dann auch noch dazugekommen, die Pharisäer. Wir werden dann nachher den Predigttext hören. Aber vielleicht noch vorab, die Pharisäer, die haben eigentlich auf einen Messias gewartet. Klar, der wird sie aus der Unterdrückung von Rom befreien, aber sie haben auch auf einen Messias gewartet, der es sich zur Aufgabe machen würde, ein heiliges Volk zu sammeln. Und das ist vielleicht nicht ganz unwichtig, um den heutigen Predigttext etwas besser einordnen zu können, weil gerade da lag dann auch ihr Unverständnis, als Jesus jetzt mit diesen Zöllnern und Sündern an einem Tisch sitzt. Sie konnten das nicht zusammenbringen. Der Messias oder eben allgemein, was eigentlich so die Aufgabe war eines Rabbis, hatte viel mit Heiligkeit, mit dem heiligen Volk zu tun. Und was jetzt dieser Rabbi Jesus da gemacht hat, das hat sie ein wenig vor den Kopf gestoßen. Ja, und wir lesen dann eben von diesem, es ist eigentlich so das erste Aufeinandertreffen von den Pharisäern mit Jesus. Das kommt auch vor im heutigen Text. Und ja, mit dem öffentlichen Auftreten, deshalb auch den Predigttitel, den ich gewählt habe, mit dem öffentlichen Auftreten von Jesus beginnt so eine Zeitenwende. Für mich persönlich finde ich immer das Bild so schön, oder wo für mich so diese Zeitenwende wie vollzogen ist, ist, als der Vorhang im Tempel zerreißt und bei all dem, was da mit einhergeht. Aber all das hat so beim öffentlichen Auftreten von Jesus so angefangen, seinen Lauf zu nehmen. Ja, wir lesen den Predigttext gemeinsam aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 9, die Verse 9 bis 13. Und als Jesus von da weiterging, sah er einen Menschen an der Zollstätte sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch saß, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Jesus aber, als er es hörte, sprach zu ihnen: Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Ja, die Zeiten ändern sich. Wie könnte es anders sein, wenn der Messias aktiv wird, wenn Gott selbst aktiv wird in dieser Welt? Jesus begibt sich in die Gemeinschaft von Zöllnern und Sündern und die Pharisäer, die fragen sich: Wie kommt ein Rabbi dazu, so etwas zu tun? Das Ganze, was wir jetzt hier gelesen haben, das ereignet sich in Kapernaum. Und Jesus hatte bereits einige Heilungen und Wunder gewirkt und deshalb auch schon eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und da verwundert es nicht, dass die Pharisäer dann auch ziemlich bald zur Stelle waren, als Jesus jetzt mit diesen Sündern zusammensitzt. Kapernaum war auch relativ überschaubar und dann hat man schon mitbekommen, was da so genau gerade passiert. Also wir können festhalten, Jesus, der war irgendwie zu dem Zeitpunkt bereits auf dem Radar der Pharisäer. Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Dass Jesus einen Zöllner in seine Nachfolge ruft, das musste für die Menschen damals eine ziemlich außergewöhnliche Sache gewesen sein. Natürlich hatte Jesus auch sonst bereits ziemlich außergewöhnliche Dinge getan, doch dabei handelte es sich um Zeichen und Wunder und ja, sowas hat man ja irgendwie auch erwartet von so einer gewissen Messias-Figur oder so die Hoffnung, dass eben der Messias solche Sachen tun würde, Zeichen und Wunder. Aber was er jetzt tut, dass er zu diesen Menschen an den Tisch sitzt, dass er einen Zöllner in seine Nachfolge ruft, damit hat man irgendwie nicht so gerechnet. Die Hoffnung war groß, dass sich mit dem Kommen des Messias tatsächlich die Zeiten ändern werden, denn schließlich gab es nur sehr wenige, die wirklich glücklich waren mit dieser Besatzungsmacht Rom und mit der aktuellen Situation im Raum Israel. Aber so, was diese Änderungen, die Jesus da jetzt angestoßen hat, wie er unterwegs ist, das hat dann doch den einen oder anderen vor den Kopf gestoßen. Und Jesus hat nicht so direkt da hineingespielt in viele Wünsche und Vorstellungen, die vielleicht auch im Volk präsent waren. Respektive, er hat vielleicht einfach auch Fragezeichen aufgeworfen mit seinem Handeln. Für Matthäus kam die Berufung in die Nachfolge von Jesus einer Auferstehung gleich. Dies zumindest deutet Matthäus an, wenn wir auf seine Wortwahl achten. Denn was wir im Deutschen übersetzen mit und er stand auf und folgte ihm nach, dieses Aufstehen, das könnte man auch übersetzen mit Auferstehen, respektive da klingt auch Auferstehung mit beim griechischen Wort. Also für Matthäus kam diese Aufforderung von Jesus in die Nachfolge und das Aufstehen und ihm Nachfolgen, das kam für ihn einer Auferstehung gleich. Matthäus macht sich auf in ein neues Leben. Er selbst war einer dieser Kranken, die auf einen Arzt gewartet hatten. Und beim Abendessen kommen dann noch weitere dazu. Jesus und seine Jünger sitzen, respektive liegen, wie es damals zu der Zeit üblich war, mit Zöllnern und Sündern zu Tisch. Ja, und dieses Beisammensein einer doch eher ungewöhnlichen Gruppe, das hat dann sofort auch sich rumgesprochen und dann tauchen auch die Pharisäer auf. Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern, hatten sie gefragt. Sie konnten das nicht verstehen, nicht wirklich einordnen, was jetzt da der Jesus gerade tut. Es passte nicht zu ihrer Sichtweise auf die Dinge. Jesus versucht ihnen auf die Sprünge zu helfen. Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken, gibt er ihnen zur Antwort. Und er unterstreicht seine Erklärung mit einem Wort aus Hosea 6, Vers 6. Also er zitiert da aus der alten Schrift, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Ich glaube nicht, dass Jesus an der Stelle jetzt irgendwie mit den Pharisäern ins Gericht zieht. Er will ihnen dabei helfen, zu verstehen, warum er tut, was er tut. Die Zeiten ändern sich und Jesus macht mit der Berufung des Matthäus und mit dem anschließenden Gastmahl deutlich, er sieht seinen Auftrag als Arzt und Retter der Sünder und der Verlorenen. Deshalb passt für mich auch das Bild vom guten Hirten so gut zu dieser Begegnung, zu diesem gemeinsamen Abendessen. Jesus ist als der gute Hirte unterwegs, er sucht die verlorenen Schafe und als ihr Arzt kümmert er sich um die Kranken. Mit seiner Antwort versucht Jesus den Pharisäern aufzuzeigen, dass man sich als Arzt nicht von den Kranken fernhalten kann. Ein Arzt kann niemandem helfen, wenn er nur auf Distanz bleibt, wenn er Berührungsängste hat. Du kannst den Kranken nicht helfen, wenn du die Begegnung meidest. Barmherzigkeit und Liebe sollten im Bauen von Brücken resultieren und nicht im Errichten von Mauern. Wenn Jesus jetzt hier Hosea 6 zitiert oder ins Feld führt, dann denke ich nicht um irgendwie die Opfer oder den Opferkult aus dem Alten Testament schlecht zu machen, sondern um deutlich zu machen, dass Opfer allein ohne Liebe und ohne Barmherzigkeit ihr Ziel verfehlen, nicht dem entsprechen, was Gott sich eigentlich wünscht. Jesus ist mit einem klaren Auftrag unterwegs. In Lukas 19, Vers 10 lesen wir, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Dieser Auftrag von Jesus, der hat bis heute Bestand. Wir alle hier im Raum sind verloren ohne Jesus. Er ist es, der sich immer wieder aufmacht, uns nachgeht und uns retten will. Jesus will dir und mir zum Retter, zum Arzt, zum Heiland werden. Viele von euch haben ein Ja gefunden zu diesem Jesus. Ein Ja zu Jesus als eurem persönlichen Herrn und Heiland. Und so will er durch uns, die wir mit ihm unterwegs sind, auch heute noch Menschen begegnen in unserem Umfeld, da wo wir unterwegs sind. Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Menschen, die ebenfalls diesen Arzt brauchen. Wenn Matthäus uns an der Stelle von seinem eigenen Ruf in die Nachfolge Jesus berichtet, wofür viele Ausleger immer wieder plädiert haben, auch wenn es andere Meinungen gibt, aber ich gehe jetzt in der Predigt davon aus, dann tut er dies inmitten von verschiedensten Wunderberichten. Also diesen Aufruf in die Nachfolge, der ist eingereiht in verschiedenste Wunderberichte im Matthäus-Evangelium. Ja, und warum tut er das wohl? Naja, wir können es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, doch ich denke, wir können davon ausgehen, dass für Matthäus selbst dieser Ruf in die Nachfolge einem Wunder gleichkam, einem Heilungswunder. In ihm ist etwas heil geworden, als er sich in die Nachfolge von Jesus begeben hat. Wir können davon ausgehen, dass Matthäus sich selbst als einen der Kranken verstanden hat, die in Jesus ihren Arzt gefunden haben. Und in diesem Sinne passt das ganz gut, denn es ist doch eigentlich das größte Wunder überhaupt, wenn Gott in seiner Gnade einen Menschen zur Umkehr bewegt und ein Mensch so wieder zurück zum Vater findet. Jesus hat viele Menschen von äußerlichen Leiden geheilt, auch befreit und doch eine innere Wiederherstellung ist oft noch kostbarer als die Heilung an Äußerlichkeiten, an Krankheiten, die uns zwar einschränken, aber die innere Wiederherstellung, auch wenn sie erst in der Ewigkeit vollkommen sein wird, die gibt uns eine Gewissheit und eine Hoffnung, die oft weit wertvoller ist als das Äußerliche. Ja, und so ist es durchaus ein Wunder, was durch die Gnade Gottes immer wieder auch passiert. Ich habe es schon erwähnt, bei diesem Tag im Kirchenjahr Septuagesima, da geht es um Lohn und Gnade. Und meiner Meinung nach gibt es tatsächlich kein größeres Wunder als die Gnade Gottes, die uns in Jesus Christus zuteil geworden ist. Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. So haben wir es gelesen im heutigen Textabschnitt. Und ja, wir haben jetzt schon einiges über die Kranken geredet, doch wer könnten denn die Starken sein? Ich glaube, die Starken sind die, die es selbst schaffen wollen. Die Schrift lehrt uns, dass wir uns nicht selbst erlösen können. Ja, wir können überhaupt rein gar nichts zu unserer eigenen Erlösung beitragen. Es gibt keine innere Wiederherstellung, keine Sündenvergebung ohne Gottes Zutun. Er ist es, der uns aus Gnade all dies schenken will. Es gibt keine innere Wiederherstellung ohne eine Begegnung mit Jesus und dem Kreuz. Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, Jesus Christus. Es wäre nicht dieses unvergleichliche Wunder der Gnade Gottes, wenn wir irgendwie mit der richtigen Portion Leistung oder dem nötigen Fokus es selbst vollbringen oder selbst etwas dazu beitragen könnten. Doch es wird dann zu diesem unvergleichlichen Wunder der Gnade Gottes, wenn es uns völlig unverdient geschenkt wird. Jesus ist immer und immer wieder bei den Schwachen gelandet. Wenn wir so der Geschichte von Jesus nachgehen, dann fällt das auf. Immer wieder ist er bei denen gelandet, die am Rande der Gesellschaft waren. Und ich denke, man kann daraus schließen, dass diese Menschen eben bereit waren und das Bewusstsein dafür hatten, dass sie einen Arzt brauchen. Und so sind vielleicht die Starken auch die, denen eben gerade dieses Bewusstsein fehlt. Die unverdiente Gnade Gottes, die war es auch, denke ich, was Matthäus dazu gebracht hat, seinen eigenen Ruf in die Nachfolge als ein Wunder zu sehen. Während sich die Starken oft auch vielleicht unbewusst so auf dem Weg der Selbstheilung, Selbsterlösung befinden, denke ich, fließt da oft auch viel menschlicher Stolz mit rein. Wenn wir uns zu den Starken zählen, dann denke ich, ist es oft der menschliche Stolz, der uns auf der Seite hält. Dieser Stolz muss, glaube ich, ein Stück weit gebrochen werden, damit wir uns selber auch als Kranke bezeichnen können. Ja, wenn auch du willst, dass Jesus zu deinem Arzt wird, dann führt nichts daran vorbei, dass du Jesus dein Vertrauen schenkst. Jesus kann nur dann zu deinem Arzt werden, wenn du dich in seine Hände fallen lässt, wenn du dich ihm ganz hingibst. Als Matthäus aufstand, um Jesus nachzufolgen, da wusste er nicht genau, was ihn erwarten würde. Er hat einen Schritt im Vertrauen auf Jesus getan, im Vertrauen auf Gottes Gnade. Manchmal singen wir dieses Lied im Gottesdienst, allein deine Gnade genügt. Bestimmt kennt ihr es. Doch sind wir uns bewusst, was wir da singen? Oder haben wir vielleicht insgeheim, vielleicht auch unbewusst, manchmal doch eine klare Vorstellung davon, wie diese Gnade in unserem Fall aussehen sollte? Sind wir bereit, uns von diesen Vorstellungen zu lösen, damit wirklich dieser Satz auch stimmt, allein deine Gnade genügt. Ich glaube, das Wunder der Gnade versteht nur der, der sich im Laufe seines Lebens bewusst wird, wie sehr wir Gottes Gnade nötig haben. Bei den Pharisäern, da stand vor allem eines im Vordergrund, und zwar ein großes Fragezeichen. Jesus macht schon gleich zu Beginn seines öffentlichen Wirkens deutlich, dass die Zeiten sich gerade dabei sind zu ändern. Denn das Reich Gottes ist durch Jesus nahe herbeigekommen. Und die Pharisäer, die tun sich schwer mit dieser aufkommenden Veränderung und dem Auftreten und Verhalten dieses Rabbi Jesus. Sie sind es sich gewohnt, ihr Leben so zu leben, dass sie sich möglichst nicht verunreinigen. Es ist in ihren Augen eine Art geistliche Pflicht. Es trägt zur Heiligkeit bei. Ja, und dieses Denken führte dann auch zu Berührungsängsten, die nun dieser Jesus nicht zu kennen scheint. Jesus weiß um die Bedenken der Pharisäer und deshalb macht er deutlich, du kannst kein Arzt sein, wenn du Berührungsängste hast. Das geht nicht zusammen. Doch das ist nicht der einzige Stolperstein, bei dem die Pharisäer anstanden. Sie erwarteten einen Messias, der ein heiliges Volk sammeln wird. Ja, und deshalb fällt es auch an der Stelle ihnen schwer, diesen Jesus einzuordnen und was er jetzt da tut. Warum sitzt er mit Sünden und Zöllnern an einem Tisch? Wenn dieser Rabbi was von sich hält, hätte er dann nicht zuerst mit ihnen als den Pharisäern, als der geistlichen Elite sprechen sollen? Das wäre das, was doch ein Rabbi normalerweise tun würde. Auf sie zukommen, mit ihnen ins Gespräch kommen. Sie fühlten sich vielleicht auch insgeheim ein bisschen übergangen und in ihrem Stolz verletzt. Das Verhalten von Jesus hat sie vor den Kopf gestoßen. Schließlich tut ein Rabbi nicht das, was dieser Jesus da gerade tut. Doch Jesus hat nicht nur bei den Pharisäern Fragezeichen ausgelöst. Bestimmt haben auch viele anderen Menschen, denen er begegnet ist oder die von ihm gehört haben, sich mit dem einen oder anderen Fragezeichen rumgeschlagen. Ich denke, es liegt in der Natur der Sache, dass wenn Gott sich aufmacht in dieser Welt, es zu Fragezeichen bei uns Menschen kommt. Und in diesem Sinne stellt sich auch uns heute die Frage, wo führen wir zu Fragezeichen in unserem Umfeld? Wo führt unser Unterwegssein mit Jesus, unser Christsein und die Überzeugungen, die daraus resultieren, die daraus gewachsen sind, wo führen wir mit unserem Leben zu Fragezeichen bei unseren Zeitgenossen? Ich denke, es liegt auch hier in der Natur der Sache, dass wenn Jesus in uns lebt und durch uns in diese Welt hineinwirken will, wir das eine oder andere Fragezeichen bei unseren Mitmenschen provozieren. Quid pro quo und wie du mir, so ich dir, das sind so wie ein bisschen unausgesprochene Kernsätze unserer Gesellschaft. Und so kann ein selbstloser Akt der Liebe, der Nächstenliebe, inspiriert durch Gottes Liebe, bereits viele Fragezeichen bei unseren Mitmenschen auslösen, sie vielleicht auch vor den Kopf stoßen. Wer tut schon etwas, ohne eine Gegenleistung zu erwarten? Bestimmt hat auch Matthäus viele Fragezeichen bei seinen Mitmenschen ausgelöst. Warum steht jetzt dieser Zöllner da einfach auf und folgt diesem Rabbi nach? Ja, Matthäus ist der Einladung von Jesus gefolgt, obwohl er nicht genau wusste, was er zu erwarten hatte. Ich bin davon überzeugt, dass er in Jesus einen Arzt gefunden hat, wie ihm noch keiner davor begegnet war. Und ich denke, rückblickend ist dieser Tag, an dem er da aufstand, zu einem der entscheidendsten Tage in seinem Leben geworden. Nicht umsonst reiht Matthäus diesen Bericht über sein in die Nachfolge gerufen werden mitten in diese Wunderberichte ein. Ja, er lässt es sogar anklingen, dass dieser Tag für ihn einer Auferstehung gleichkam. Jesus ist für die Kranken gekommen und nicht für die Starken. Was heißt das jetzt für dich, für uns? Bist du bereit für Heilung, für innere Wiederherstellung? Ist Jesus zu deinem Arzt geworden? Wir feiern jetzt dann gleich noch gemeinsam das Abendmahl und erinnern uns daran, was Jesus für uns getan hat, was er an unserer Stelle erlitten hat. Mein Leib gebrochen für dich, mein Blut vergossen für dich. Doch dass uns unsere Sünden nicht angerechnet werden sollen, das ist nur ein Teil von dem, was Jesus in seiner Gnade uns schenken will. Jesus, der Arzt, sucht nicht nur in Anführungs- und Schlusszeichen unseren Freispruch, sondern er sucht unser Heil in einem weitaus umfangreicheren Sinne. Klar, richtig heil werden wir erst in der Ewigkeit sein, doch Jesus kann schon jetzt vieles, was im Laufe der Zeit bei uns in unseren Herzen zerbrochen ist, irgendwo mit seiner Liebe zudecken und heil werden lassen. Niemand will krank sein. Und doch ist es so wichtig, dass ich mir eingestehe, dass ich einen Arzt brauche. Denn es gibt Zerbruch, der kann nur durch die Liebe Gottes wiederhergestellt werden. Ich möchte dich dazu ermutigen, dass wenn wir jetzt dann gemeinsam Abendmahl feiern, du vor Gott bringst, wo du ganz persönlich Heilung nötig hast. Dass du Gott all das bringst, was in deinem Leben an Krankheit da ist. Und ich rede jetzt hier von Krankheit im weiteren Sinne, so wie es im Predigttext anklingt. Ja, und lass dir in einer Begegnung mit Jesus an seiner Gnade genügen. Komm nicht mit einem 5-Punkte-Plan im Hinterkopf, was diese Gnade für dich denn alles so beinhalten sollte, sondern lass dich einfach auf Jesu Gegenwart ein und lass dir an seiner Gnade genügen. Ich werde jetzt noch die Einsetzungsworte lesen und dann noch beten und wenn dann die Musik wieder eingespielt wird, dann könnt ihr euch dann auch aufmachen in Richtung Abendmahl.